Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Es gibt noch Uraufführungen, auch in diesen Tagen. Gestern Abend zum Beispiel beim Festival Wien Modern. Darüber berichten wir gleich. Es gab sie natürlich nur im Netz, die Uraufführung, denn die Kultureinrichtungen auch in Österreich sind geschlossen. Und dennoch machen die Kultureinrichtungen Pläne. Die Klassikstiftung Weimar hat heute ihr Zukunftsprogramm vorgestellt. Gleich mehr auch dazu. Wie sie in Zukunft ihre Kunstwerke besser schützen können, darüber denken die Museen gerade nach. Nicht nur wegen der spektakulären Diebstähle in Berlin und Dresden, die offenbar vor der Aufklärung stehen, auch wegen der rätselhaften Anschläge auf Kunstwerke, von denen immer mehr öffentlich werden. Am 3. Oktober waren mehr als 70 Kunstgegenstände auf der Berliner Museumsinsel mit Öl bespritzt und so beschädigt worden. Gestern hat mein Kollege Stefan Koldehoff, der zusammen mit Kollegen der Wochenzeitschrift Die Zeit die Fälle öffentlich gemacht hatte, über ähnliche Anschläge auf Schloss Cäcilienhof berichtet. Und die Recherchen des Deutschlandfunks haben mittlerweile über Deutschland hinaus für Aufsehen gesorgt. Es gibt nun auch Berichte in Medien anderer Länder und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler melden sich bei uns und berichten von früheren Ölanschlägen. Schon seit den 1990er Jahren gibt es die offenbar, und zwar in England, in Japan, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, auch in Mexiko und Australien. Und auch in Berlin gab es schon vor mehr als 10 Jahren einen ähnlichen Vorfall. Viola König ist Ethnologin und leitete bis 2017 das Ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin. Ich habe sie kurz vor unserer Sendung gefragt, warum denn diese Fälle bislang eigentlich nicht öffentlich geworden sind und die Museen sich da so bedeckt halten.
Also ich kann das als ehemalige Museumsdirektorin jetzt natürlich nur vermuten für die Kollegen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man den Tätern keine Öffentlichkeit verschaffen. Man möchte natürlich auch auf keinen Fall zur Nachahmung anregen. Auf der anderen Seite zeigt jetzt genau dieser Fall und die Tatsache, dass der Berliner Bericht weltweit publiziert wurde, dass man überhaupt nur dadurch erfährt, dass es noch andere Fälle schon seit wohl 3 Jahrzehnten gegeben hat. Also das ist nicht einfach, sich da adäquat zu verhalten.
Gucken wir doch mal auf einen Fall, der jetzt auch berichtet wurde. Die Zeitung El País berichtet über einen Fall in Mexiko. Da gab es offenbar einen Anschlag auf den Templo Mayor vor etwa einem Jahr, auch mit Öl, und zwar auf ein Götterbildnis. Was ist da genau passiert? Was für ein Bildnis ist das?
Das ist sowohl das Bildnis der Tlaltecli, das ist die aztekische Erdgöttin oder auch Erdgott, das Erdmonster, was für Fruchtbarkeit steht, aber eben auch für Unrat und Dreck. Ob die Täter das gewusst haben, weiß ich natürlich nicht, aber es ist ein sehr bekanntes und sehr auffälliges, sehr monumentales Kunstwerk.
Ja, das ist immer die Frage, was haben die Täter eigentlich gewollt? Welche Absicht verfolgen sie? Sie haben gesagt, es ist ein prominentes Beispiel, wie natürlich auch die Berliner Museumsinsel und etliche andere Beispiele, die jetzt weltweit genannt werden. Also einerseits kann es natürlich sein, dass es hier einfach um Aufmerksamkeit geht. Andererseits ist ja auffällig, es geht offensichtlich immer um irgendwelche mythologischen Zusammenhänge. Eine Fruchtbarkeits- oder Todesgöttin wie in Mexiko, auch in Berlin waren das religiös konnotiert. Denkmale und Kunstwerke, die da angegriffen wurden. In allen Fällen wird Öl benutzt. Das hat natürlich auch so einen Assoziationsraum und eine reiche Interpretationstradition. Lässt sich da aus kulturanthropologischer Sicht irgendein Zusammenhang erkennen?
Also mit Zusammenhängen würde ich da sehr vorsichtig sein, an Betracht dessen, dass potenzielle Täter heute schon sehr gut sich vorbereiten können, diese Inhalte über die Bedeutung, mythologische, historische, kann man überall im Netz abrufen. Also wenn Sie den Namen zum Beispiel dieser Göttin googeln, dann springt Ihnen sofort das Bild und die Erklärung bei Wikipedia entgegen. Also das ist einfach möglich, sich da heute, auch wenn man kein Fachspezialist ist, sehr gut über die Dinge zu informieren und sich dann ein Bild daraus machen, ob das brauchbar ist für die eigene Tat.
Ja, ich habe selber mal gegoogelt, weil es ja in Berlin auch immer den Zusammenhang mit Baal geben sollte. Es gibt zum Beispiel so offensichtlich irgendwelche esoterischen Kreise, die verkaufen Baalöl übers Internet. Also das Spektrum sozusagen der Assoziationsmöglichkeiten ist da sehr groß.
Ja, da wird vor allen Dingen auch viel zusammengemixt, was natürlich überhaupt keinen sachlich begründeten Hintergrund hat. Also jetzt Öl bei Tlaltecli, da sehe ich gar keinen Zusammenhang erstmal. Wenn man an Zicken denkt, dann denkt man natürlich immer an Blut wegen der Menschenopfer und anderen Opfer. Aber in Mesoamerika, da ist vor allen Dingen die Verwendung von Copal, Weihrauch und Harz üblich. Da eine Verbindung jetzt auch wieder zu einer Substanz, die auf der Museumsinsel verwendet worden ist, herzustellen. Also ich denke da, so wie Sie die erwähnten Öle und Substanzen überall auf dem Markt kaufen können, so reimt sich da auch jeder die Hintergrundgeschichte zusammen.
Die Museen, wir haben schon drüber gesprochen gerade, die haben das lange Zeit nicht öffentlich gemacht. Der Museumsbund, der internationale ICOM, sagt, es gibt keine Arbeitsgruppe dazu öffentlich, obwohl es eben schon seit mehr als 10 Jahren solche Fälle gibt. Man kann aber vermuten, dass es da einen Austausch der Museen untereinander gibt. Können die was voneinander lernen? Kann man so etwas zukünftig vielleicht besser verhindern?
Sicherlich zeigt der Fall jetzt, dass man doch die Lehre daraus ziehen sollte, gemeinsam strategische Maßnahmen zu überlegen, die man dann auch überall auf der Welt anwenden kann. Vielleicht sollte man aber auch dazu sagen, es ist ja nicht nur in Museen, in geschlossenen Räumen vorgekommen, sondern das findet ja eben auch gerade unter freiem Himmel statt. Und dann erweitert sich das Spektrum natürlich enorm und auch die Probleme dafür, Vorsorge zu treffen.
Die Ethnologin Viola König zu den Anschlägen mit Öl auf Kunstwerke, die durch Recherchen des Deutschlandfunks und der Zeit öffentlich wurden und die es offenbar schon seit Jahrzehnten gibt. Der Booker-Preis ist der bedeutendste Literaturpreis Großbritanniens und nicht nur Großbritanniens. Er war immer schon ein Preis des Commonwealths und aktuell der ganzen englischsprachigen Literatur. Gestern Abend wurde er vergeben und zwar an einen Debütroman. Douglas Stewart heißt der Gewinner und der Roman Shaggy Bane. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Herr Spickhofen, was macht denn diesen Roman laut Jury zum besten englischsprachigen des Jahres?
Dass er doch Themen aufgreift, die wir sonst nicht so häufig hören, die über Armut gehen, die über Homosexualität gehen, die über eine Zeit gehen in Glasgow in den 80er Jahren, die nicht so wahnsinnig oft zur Sprache kommt. Die Jury sagt ganz ausdrücklich, dieser Lokalkolorit, dieses Aufgreifen lokaler Themen, das haben wir ja nicht so wahnsinnig oft. Dass es ein Debütant geworden ist, ist nicht ganz so überraschend, weil es unter den 6 Schlussbewerbern in der Shortlist immerhin 4 gab, die zum ersten Mal einen Roman veröffentlicht haben. Aber das spielte dann doch schon weit woanders. Das spielte teilweise in einer dystopischen Zukunft, in der man vor schmutziger Luft in die Wildnis fliegt. Das war in Amerika, es spielte in Indien, es spielte in Äthiopien. Aber diesen Lokalkolorit sozusagen aus dem britischen Kernland, den fand man einmalig hier.
Ja, Sie haben die große Zahl der Debütantinnen und Debütanten angesprochen. Es gibt ja beim Booker-Preis jedes Jahr neue Jurorinnen und Juroren, diesmal eben auch wieder. Und das sorgt vielleicht auch für eine gewisse Durchmischung der Themen und Bücher, die dann in die engere Auswahl kommen. Es gab diesmal auch viele Bücher von kleinen unabhängigen Verlagen. Viele Autorinnen und Autoren, die sind in Deutschland noch ganz unbekannt. Ist das sozusagen eine programmatisch diverse Shortlist gewesen?
Zumindest hat man das hervorgehoben, auch in der Berichterstattung hier, dass es wohl noch nie so divers war, wie man das nennt, wie in diesem Jahr. Aber Sie sagen es, es ist eine andere Jury, als sie im vergangenen Jahr zustande kam. Im vergangenen Jahr fand man auch mehrere große Namen auf der Shortlist. Da tauchte zum Beispiel ein Salman Rushdie auf, da tauchte eine Margaret Atwood, die später ja auch gewonnen hat, auf. Das hatte man diesmal gar nicht. Auf der Longlist gab es noch ein paar bekannte Namen. Hilary Mantel zum Beispiel, der prominenteste Name, der ist nicht mehr auf die Shortlist geschafft hat. Ob das nun programmatisch ist, möchte ich mal dahingestellt sein lassen, aber es ist in der Tat auffällig, wie weit gespannt das Themenfeld war, wie weit gespannt der geografische Blick war, wie weit gespannt tatsächlich auch die Herkunft dieser Autorinnen und Autoren war, wie wenig erfahren sie zum Teil sind. Hilary Mantel ist ein bisschen fast schon ein tragischer Fall. Ehrlich gesagt, ich habe den dritten Band auch gut gefunden, wobei man sagen muss natürlich, nachdem man die ersten beiden gelesen hat, man weiß ungefähr, wie es ausgeht, wie sie schreibt und wie sie diese Szenen aufbereitet. Man hätte es ihr gegönnt, weil sie wäre die Erste gewesen, die 3-mal gewonnen hätte. Dazu ist es dann nicht gekommen, sondern diesmal waren es eben 6 Kandidaten, die auch in der Literaturszene keine großen Namen sind, sondern bei vielen Stirnrunzeln hervorriefen, wer ist denn das?
Ja, aber gerade dieser Gegensatz Mantel, Douglas Stewart, der dann gewonnen hat, spricht ja vielleicht auch etwas darüber aus, was hier interessant war für die Jury. Also es ist ja auch gleichzeitig der Gegensatz Geschichte gegen Gegenwart in gewisser Weise, auch wenn jetzt die Geschichte von Douglas Stewart in den 80ern spielt.
Das ist richtig, aber das ist ja noch eher Gegenwart, als es Thomas Cromwell bei Hilary Mantel war.
Genau.
Ein paar andere Sachen sind schon noch in die Vergangenheit gegangen. Ganz ehrlich, mich hat am meisten interessiert und fasziniert The Shadow King von Mahsa Mengiste. Das ist eine äthiopische Autorin, die zurückgeht in den Abessinienkrieg. Nicht jeder weiß das, dass das der italienisch-äthiopische Krieg in den 30er Jahren war. Mussolini hatte das Land überfallen und zum ersten Mal chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Ein Krieg, ein Konflikt, der uns heute gar nicht mehr präsent ist, und das sage ich als gelernter Historiker, und indem sie eine Frau in den Mittelpunkt dieses Konfliktes stellt, das hat mich sehr fasziniert. Das war aber auch schon der weiteste Schritt zurück in die Vergangenheit. Sie haben recht. Andere Titel, wie zum Beispiel Real Life von Brandon Taylor, spielen mitten im Hier und Jetzt. Hier ist ein bisschen übertrieben, es spielt an einem US-Campus, aber in der Tat war das ein bisschen gegenwärtiger, als wir es bei Hilary Mantel gelesen haben.
Nochmal ganz kurz auf das Format der Verleihung zu sprechen zu kommen. Das war natürlich auch online. Wie sah das aus?
Ganz anders als in den Vorjahren. Sonst war das in der Londoner Guildhall prächtig und festlich und ein bisschen Glanz und Glamour auch mit Gästen. Die hatte man zwar diesmal auch, aber eben alle zugeschaltet. Camilla, die Frau von Prinz Charles, dem Thronfolger, hat ein Grußwort wie immer gesprochen. Barack Obama war für anderthalb Minuten zugeschaltet. Und ansonsten, es fand statt im Roundhouse in Camden. Das ist eine Club-Atmosphäre eher. Eine große Halle, wo viele Musikkonzerte sonst stattfinden, die ich ganz gerne immer besucht habe. Aber es war halt komplett leer, bis auf einen Moderator und zwei, die im Studio standen und noch ein bisschen Auskunft gaben.
Thomas Spickhofen über den Booker-Preis. Der geht an den Debütroman des schottischen Schriftstellers Douglas Stewart. Shaggy Bane heißt er. Das Musikfestival Wien Modern, das musste auch durch den Lockdown in Österreich nach wenigen Tagen schon den öffentlichen Spielbetrieb einstellen und ins Netz wechseln. Geblieben sind Veranstaltungen im Livestreaming. Gestern Abend gab es eine Uraufführung im Wiener Stephansdom, die nicht zufällig genau dort stattfand, denn es ging durchaus um Überirdisches und um die Orgel, die ja musikalisch dafür zuständig ist. Jörn-Florian Fuchs war online dabei. Herr Fuchs, die Uraufführung ist ein Konzert des Organisten und Komponisten Klaus Lang und die Orgel spielt darin die zentrale Rolle. Tönendes Licht heißt das Werk. Für Orgel ist der Untertitel und räumlich verteiltes Orchester. Gestatten Sie die Frage, hat es überhaupt Sinn, so etwas räumlich Angelegtes und auf die Wucht der Orgel Setzendes zu streamen?
Also, wenn man das Ganze über gute Kopfhörer hört, denke ich, kann man einen Eindruck davon bekommen. Eigentlich wäre ich natürlich im Stephansdom gesessen. Es ist ja für dieses Bauwerk auch komponiert. Der Klaus Lang geht wirklich von der gotischen Architektur des Stephansdoms aus und hat das gleichsam versucht, in Musik zu übersetzen. Also da gibt es Formprinzipien, die sich tatsächlich in der Musik dann auch wiederfinden, was eben aufeinander gestapelt wird, wie das Ganze konstruiert ist. Wir hören mal rein, das ist ein kleiner Eindruck aus dem tönenden Licht aus dem Wiener Stephansdom.
Ja, kleinteilig, aber auch repetitiv hier. Das ist so eine Klangfläche, die da entsteht. Mhm. Inwieweit die Verbindung zur gotischen Architektur, aber weil die auch kleinteilig ist?
Könnte man sagen. Also das ist bei Klaus Langs Musik immer ganz schwierig. Man hört das und denkt, oh, das ist aber ganz simpel, das können wir auch zu Hause machen. Wenn man in die Partituren schaut, stellt man dann fest, nein, nein, das ist also ganz, ganz, ganz kompliziert, anspruchsvoll, sagen wir mal, konstruiert. Und das, was Lang in diesem Werk eben auch schafft, ist so eine Sinnlichkeit herauszuholen, wirklich den, ja, wie er das auch haben möchte, den Kunst, den Musik, Genuss, auch so eine spirituelle Erfahrung, die aber jetzt nicht irgendwie an eine Religion gekoppelt ist, zu bieten und so ja auch so ein Raum wie der Stephansdom natürlich einfach durch die Aura berückt und berührt, ohne dass man jetzt genau die einzelnen Streben alle sich anschaut und eben sieht, wie das konstruiert ist.
Ja, wahrscheinlich auch die Dauer spielt da einfach eine Rolle. 50 Minuten dauert das Ganze, nicht nur Orgel ist zu hören, sondern auch die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Peter Rundl. Wie sieht denn das Festival Wien Modern über den gestrigen Abend hinaus aus? Also wie viel kann überhaupt stattfinden, selbst in dieser Form des Online-Streamings?
Also auf der Seite des Festivals kann man eine eindrucksvolle Statistik sehen, nämlich da werden wirklich die Prozentzahlen exakt angegeben. Also was gab es schon? Das waren irgendwie nur 3 oder 4 Tage von 4 Wochen geplant. Dann was findet online statt? Was wird auf nächstes, auf übernächstes Jahr verschoben? Es gibt dann auch so ganz eigenwillige Dinge. Heute Abend gibt es im österreichischen Rundfunk etwa den großen Spiegelzyklus von Friedrich Tscherha, der eigentlich live aufgeführt werden sollte. Nun ist es eine Archivaufnahme, die Tscherha selber dirigiert. Also hat man auch was davon. Das heißt, da ersetzt man die geplanten Stücke mit Archivaufnahmen. Aber es gibt auch ganz spannende Dinge. Das Riot Ensemble zum Beispiel hat ein Konzert aufgenommen in London. Übrigens ist das Riot Ensemble gerade ausgezeichnet mit einem Preis der Siemens Musikstiftung, wo unter anderem eine völlig irre Komposition von Raya Chernowin zur Erstaufführung kam. Fast Darkness heißt das Ganze und ein wirklich surreales Stück. Sie sagt dann selber, es ist inkohärent und wo plötzlich Kohärenz kommt, da wird es erst richtig schlimm. Und das stimmt tatsächlich. Also es sind so höher Labyrinthe, die sie immer wieder da aufspannt und uns kreiert. Und ganz eindrucksvoll, eine Altmeisterin kann man nun wirklich sagen, Jahrgang 1931, Sofia Gubaidulina, die ein neues großes Stück Der Zorn Gottes vorgestellt hat. Das ist nur wirklich christlich konnotiert und das ist einerseits eine Klage über das Unrecht in der Welt, andererseits bezieht sich es aber auch auf das Friedensgebet von Franz von Assisi und hier auch ein kleiner Eindruck.
Sofia Gubaidulina, Der Zorn Gottes mit dem ORF-Orchester unter Oksana Lyniv bei Wien Modern beim Festival, ein monumentales Stück.
Ein absolut monumentales Stück. Unter die Haut gehen, das ist übrigens der 5. Versuch, dieses Werk aufzuführen. Einmal war die Komponistin nicht fertig, dann war das Festival irgendwie nicht bereit, dann wurde was abgesagt und umdisponiert und jetzt ist es zumindest immerhin im Stream uraufgeführt worden, endlich.
Jörn Florian Fuchs über das Festival Wien Modern. Das läuft noch bis Ende November im Netz. Weiter in die Zukunft blickte heute die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz. Seit etwas mehr als einem Jahr im Amt war sie mit dem Plan angetreten, sich stärker in gesellschaftliche Debatten einmischen zu wollen. Und, aber das gilt ja für jede kulturelle Einrichtung, sich stärker zu öffnen für breitere Publikumsschichten. Mehr als 25 Museen gehören zur Klassikstiftung, vom Goethe-Nationalmuseum bis zum neuen Bauhausmuseum, außerdem Archive und mehrere Parks, die Anna-Amalia-Bibliothek natürlich auch. Henry Bernhard über Neues aus Weimar.
Was neu und anders ist an der Ulrike Lorenz, anders als bei ihrem Vorgänger, lässt sich in einer kurzen Szene recht gut verdeutlichen. Besuch für ein kurzes Interview in ihrem Büro, einem wahrhaft fürstlichen Raum im Schloss von Weimar. Draußen vor dem Fenster ein Destillat dessen, was man mit Weimar verbindet. Der Park, durch den sich malerisch die Ilm schlängelt, das Reithaus, das Fürstenhaus, die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, das Gelbe Schloss. Das Ensemble ist von einem Liebreiz, das man sich kaum satt sehen kann. Ulrike Lorenz, befragt, ob man sich überhaupt an diesen Anblick gewöhnen könne, schaut kurz auf durchs Fenster und sagt: Ich arbeite hier. Ihr Vorgänger Helmut Seemann hätte zu einem kurzweiligen, pointenreichen, kulturhistorischen Vortrag nicht unter 15 Minuten angesetzt. Anders Ulrike Lorenz. In der Pressekonferenz der Klassikstiftung Weimar nach der Stiftungsratssitzung ergänzt sie:
Die Entspannung liegt eigentlich in der Arbeit. Der Begriff Kosmos Weimar hat ja für viele Jahre sicher auch viele Sehnsüchte und Vorstellungen bei Ihnen angeregt. Ich habe es gerne etwas irdischer und praktischer verankert.
Dafür hat sich die Klassikstiftung unter ihrer Führung ein neues Leitbild gegeben. Das bisherige, gültig seit 13 Jahren, sah als Aufgabe der Stiftung, das ihr anvertraute Erbe zu bewahren, zu ergänzen, zu erschließen, zu erforschen und zu vermitteln. Die Vermittlung soll nun ganz nach vorn rücken.
Das veränderte Selbstverständnis der Klassikstiftung, das im Leitbild zum Ausdruck kommt, beginnt an jedem Morgen und an jedem Arbeitsplatz. Das Bewahren muss ein Ziel haben und das Ziel ist die Vermittlung. Wenn das, was wir tun, nicht bei Menschen ankommt, dann können wir es auch sein lassen.
Das neue Motto heißt: Vergangenheit erforschen, Gegenwart gestalten, Zukunft entwerfen. Es soll der Schlüssel sein, um sich als Stiftung stärker in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen. mittels des reichen Erbes aus Klassik und klassischer Moderne in Weimar, erklärt Helmut Heidt. Er ist Leiter des neuen Stabsreferats Forschung, Kolleg Friedrich Nietzsche.
Das ist ein bisschen getragen auch von der Idee, dass wir die Frage nach der Zukunft der Menschheit und nach einer Schönheit vielleicht auch und Humanität, dass das Dinge sind, die wir nicht alleine den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften und auch nicht alleine der Politik überlassen können, sondern wo gerade die historisch informierte kulturelle Kompetenz, die wir uns vielleicht ein bisschen anmaßend zuschreiben, eine Stimme in diesem Gesamtkonzert beitragen sollte.
Absichtserklärungen gibt es viele. Die Museen der Stiftung sollen stärker zu öffentlichen Orten für alle werden, partizipativ, inklusiv, familienfreundlich, sowohl von der Infrastruktur als auch von der Ansprache. Die einzelnen Orte der Stiftung, Museen, Schlösser, Parks, sollen stärker in ihrem Bezug zueinander erklärt werden. Konkretes gibt es noch wenig. Über den Fortgang der beiden großen Bauprojekte, die Sanierung des Stadtschlosses und des Goethe-Nationalmuseums, soll erst im nächsten Jahr entschieden werden. Auch über einen möglichen neuen Namen für die Stiftung, dessen jetziger zwar die Weimarer Klassik, nicht aber die Moderne des 20. Jahrhunderts repräsentiert. Wann die Museen der Stiftung wieder öffnen, weiß auch die Präsidentin Ulrike Lorenz nicht. Aber
wir stehen parat, unsere Hygienekonzepte stehen und das Team wäre zu allem bereit.
Ulrike Lorenz über die Pläne der Klassikstiftung Weimar, deren Präsidentin sie ist, vielleicht bald auch im Namen mehr als Klassik. Der Klassiker bei uns, die Kulturnachrichten, die hat heute Henning Hübert.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU hat von der Corona-Krise betroffenen Schauspielern Hoffnungen gemacht, dass sie auch in die Novemberhilfe für Soloselbstständige fallen. Problematisch ist das bisher, weil sie an Drehtagen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Im heutigen ZDF-Morgenmagazin, das aus der ansonsten leeren Berliner Philharmonie kam, berichtete Monika Grütters von dem Zurren und Zerren.
Ich bin mit dem Wirtschaftsminister im Gespräch und habe sehr positive Signale, dass wir endlich auch die spezielle Situation von Schauspielern abbilden können. Die sind natürlich immer, wenn sie am Set sind, sind sie angestellt und deshalb gelten sie nicht durchweg als Solo-Selbstständige. Das ist kompliziert, aber dafür können sie ja nichts und deshalb werbe ich sehr dafür und habe gestern ein sehr positives Signal aus dem Wirtschaftsministerium bekommen.
Was heißt das denn das genau?
Wir haben als BKM, als Kulturministerium vorgeschlagen, wie man das in den Texten für diese Corona-Hilfen jetzt formulieren muss, damit es rechtssicher ist, dass Schauspieler wie Solo-Selbstständige behandelt werden. Und da gibt es eine Formel, von der ich jetzt hoffe, bitte helfen Sie mir mit, dass das jetzt Eingang findet in die Texte zur Auszahlung dieser Mittel. Dann werden Sie wenigstens wie Solo-Selbstständige behandelt.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Der Plan von Kölns parteiloser Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die Kölner Opernintendantin Birgit Meyer abzulösen, stößt auf Protest und Widerstand. Meyers Vertrag läuft bereits im Jahr 2022 aus und die Zeit für langfristige Planungen ist somit knapp. Reker will, dass die Oper mit einer neuen Handschrift weitermacht, wenn die Sanierung des Stammhauses endlich mal fertig sein sollte. Dort ruhen aber die Bauarbeiten und der Umzugstermin 2024 wackelt ohnehin. Meyers Team im Ausweichquartier Staatenhaus protestiert. Mehr als 80 Unterschriften aus der Belegschaft sind schon beisammen unter einem offenen Brief mit dem Ziel, die Entscheidung zu überdenken. Explizit gelobt wird darin der Führungsstil Birgit Meyers, der zurzeit einzigen Frau unter den Spitzen großer deutscher Opernhäuser. Viele seiner Kinderbücher rund um die Figur Latte Igel haben sich in die Herzen hineingearbeitet, geschrieben vom Autor und Lyriker Sebastian Lübeck. Heute teilte sein Verlag Thienemann-Esslinger mit, dass Sebastian Lübeck schon am 11. November im Alter von 91 Jahren in Stockholm gestorben ist. Der Verlag ist sich sicher, Latte Igel wird auch zukünftig Kinder begleiten und wachsen lassen. Mit seinen Büchern bleibt Sebastian Lübeck unvergessen. Besonders erfolgreich war und ist Latte Igel und der Wasserstein, entstanden in den 1950er Jahren schon und beim Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Der kam als Filmversion erst im vergangenen Jahr in die Kinos. Im Film wurde aus dem jungen Latte Igel ein Mädchen. Und auch diese Todesnachricht wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Im Alter von 76 Jahren ist der Starfriseur Udo Walz gestorben. Der machte nicht nur in Berlin die Haare der Kanzlerin, sondern frisierte an anderen Stationen etwa Romy Schneider und zuvor Marlene Dietrich. Dass trotz aller Barbierdiskretion die Namen seiner Kundschaft bekannt wurden, war vermutlich eines der Geheimnisse der Frisierkunst von Udo Walz.
Die Kulturnachrichten mit Henning Hubert. Vielen Dank. Der Corona-Impfstoff, die Impfgegner und die Corona-Hilfen sind gleich Themen in den Informationen am Abend. Kultur heute gibt's im Netz unter deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Ich danke fürs Zuhören und bin Jörg Biesler.